Was war das für ein Moment damals, ganz am Anfang, als zwei Brüder sich trafen? Die unbewohnte Erde wirkte friedlich und still. Hier und da waren Tiergeräusche zu vernehmen. Eine Herde von Schafen weidete in aller Ruhe auf dem Feld. Und doch auf einmal zerriss ein Schrei die Stille der Erde und verstummte nach kurzer Zeit wieder, und alles war still. Leblos lag Abels Körper auf dem Boden, und langsam breitete sich das Blut aus zu einer Lache. Kain blickte völlig starr auf seinen Bruder. Was hatte er getan? Wohin sollte er fliehen? Was konnte er jetzt noch tun? Der erste Mord der Geschichte war geschehen. Kain hatte seinen Bruder Abel getötet. Es war der erste Mord der Menschheitsgeschichte, und es sollten viele, viele folgen. Mord ist ja eigentlich ein Thema in den Nachrichten. Da lesen wir davon. Oder es ist ein Thema für die Polizei. Aber was hat bitte schön dieses Thema in einer Einleitung von einer Predigt zu suchen? Ich glaube, es hat hier was zu suchen, denn Jesus selber wirft das Thema vom Mord auf in der Bergpredigt und gibt uns eine Antwort auf die Frage, was ist Mord? Wer ist ein Mörder? Und ich lade dich ein, schlag mit mir auf, Matthäus 5, die Verse 21 bis 26. Hier bekommen wir eine Antwort auf diese Frage, was ist Mord? Und dort lesen wir Matthäus 5, Verse 21 bis 26. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen seid. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe auf dem Altar darbringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder, dann komm und bringe deine Gabe da. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. Lass mich noch einmal beten. Jesus, was du hier sagst, erschüttert uns. Und ich bitte dich, hilf, dass wir die Tiefe deiner Lehre hier erfassen und dass wir verändert aus dieser Predigt herausgehen. Amen. Ja, wir befinden uns also in einer Reihe durch die Bergpredigt. Und das, was wir jetzt nun hier vorfinden, ist eigentlich eine Fortsetzung der Predigt von letzter Woche. Dort nämlich hatte Jesus einen erschütternden Satz gesagt den Menschen damals, die geprägt waren von der Frömmigkeit, die sie so sahen im Leben der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Und wir haben damit aufgehört, dass Jesus gesagt hat in Matthäus 5, Vers 20, dort nämlich sagt Jesus, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Das war ein Schock für die Menschen damals. Sie haben aufgeblickt zu dieser religiösen Elite und der Gerechtigkeit, die sie vorlebten. Und auf einmal sagt Jesus, diese Gerechtigkeit reicht nicht aus. Und er gibt uns eine Anweisung in den nächsten Wochen, wie das denn jetzt aussieht. Dieses bessere Leben, diese tiefere Gerechtigkeit, die Jesus fordert. Und diese Antwort, die Jesus gibt, nimmt eigentlich den ganzen Hauptteil der Bergpredigt ein. Bis Kapitel 7, Vers 12 behandelt Jesus diese Frage, wie sieht ein Leben mit dieser besseren Gerechtigkeit aus? Wie sieht ein Leben als Nachfolger Jesu aus? Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren die Meister im Einhalten des Gesetzes. Und dafür waren sie angesehen bei den Leuten. Und diese Gerechtigkeit prangert Jesus jetzt an in sogenannten 6 Thesen, wo er sich auf die Überlieferung der Schriftgelehrten und Pharisäer bezieht und immer die gleiche Formel gebraucht. Ich habe sie mal hier aufgeführt. In Kapitel 5, Vers 21, das, was wir uns heute anschauen, beginnt er mit diesem Satz: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Und dann in 27 und 31 und 33, 38 und 43 immer eine Darstellung, wie die Überlieferung des Gesetzes aussieht, und dann Jesus und seine sogenannte Antithese. Und das wird uns die nächsten vier Predigten einschließlich dieser beschäftigen. Jesus möchte hier etwas tun. Und viele sagen, Jesus möchte hier das Gesetz erweitern oder verbessern. Im modernen Sprachgebrauch würde man von einem Upgrade sprechen. Das Gesetz, was Mose gegeben hat, war nicht vollständig. Jesus erklärt jetzt, was es richtig heißt, oder erklärt es nochmal besser. Und das kann es aber nicht sein, aus folgenden Gründen. Wir haben letzte Woche gehört, das Gesetz besteht und verliert nicht seine Bedeutung. Und deswegen kann jetzt Jesus nicht zwei Verse später sagen, das, was Mose gesagt hat, ist nicht ganz richtig, ich sag euch. Ja, das müssen wir unbedingt verstehen, wenn wir diese sechs Antithesen jetzt untersuchen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben das Gesetz falsch gedeutet, haben das Gesetz falsch angepackt. Ihnen ging es mehr um den Buchstaben des Gesetzes. Und Jesus sagt, ich erzähle euch etwas vom Geist des Gesetzes, von der tiefer liegenden Bedeutung, um die es Gott ging, um die es Mose ging. Und das ist der große Unterschied. Und ich denke, diese sechs Antithesen hier in der Bergpredigt gehören zu den am wenigst verstandenen Texten in der ganzen Bibel. Wer hat sich da nicht schon Gedanken drüber gemacht, über das, was wir heute hören? Oder all diese Fragen vom, du sollst nicht schwören, und wenn dir einer auf die rechte Backe schlägt, dann biete auch die andere da. Und andere Fragen, die da so aufkommen in den nächsten Wochen. Und ich wünsche und freue mich, dass da ein wenig Licht reinkommt in diese so wenig verstandenen Texte. Aber beginnen wir mal mit dem ersten Vers, den Jesus hier sagt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Worauf bezieht Jesus sich hier? Sagt er, ihr habt gehört, was Mose geschrieben hat? Oder sagt er, ihr habt gelesen, was im Gesetz geschrieben steht? Nein, genau das macht er nicht, sondern er sagt, ihr habt gehört, was zu den Alten, oder man könnte auch sagen, was von den Alten gesagt ist. Und damit sagt Jesus ganz deutlich, Leute, ich beziehe mich auf die Überlieferung, von der ihr gehört habt. Wir müssen von dem Problem wissen, dass die Menschen in der damaligen Zeit, die hebräische Sprache war verloren gegangen. Das Volk Israel war gefangen, weggeführt, 586 vor Christus nach Babylon, kam 70 Jahre später zurück, aber mit der Zeit ging die hebräische Sprache verloren und es setzte sich das Aramäische durch. Und auch hier in der Zeit von Jesus gab es, die Hauptsprache war Aramäisch, und viele verstanden auch noch dann die Weltsprache, das Griechische. Und die Menschen in der damaligen Zeit, die waren ganz abhängig von der Auslegung der Schriftgelehrten und Pharisäer, was das Gesetz anging. Wenn wir uns erinnern an die Zeit vor der Reformation, da war es eigentlich dasselbe. Kein Mensch hatte die Bibel, nur in den Klöstern und in der Kirche hatten Einzelne die Bibel. Und wenn die Menschen die Bibel verstanden wollten, dann ging es darum, was der Papst und die Priester und die Mönche aus diesem Wort Gottes machten. Und es waren völlige Irrlehren, die dadurch geprägt wurden. Und hier jetzt auch. Und genau darauf bezieht Jesus sich. Ihr habt gehört, was man euch beigebracht hat. Und darauf beziehe ich mich. Und dann die Frage, was ist denn jetzt hier falsch? Du sollst nicht töten. Ich meine, wir kennen das doch. Das ist doch etwas, was der Mose gesagt hat. In 2. Mose 20, Vers 13 und in 5. Mose 5, Vers 17. Das fünfte Gebot der 10 Gebote ist genau das. Du sollst nicht töten. Aber was ist hier das Problem? Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben dieses Gesetz aus den 10 Geboten rausgenommen und es ergänzt mit einem anderen, nämlich mit dem aus 3. Mose 24, Vers 21. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig werden. Und so haben sie aus diesem Gesetz, was eine viel tiefere Bedeutung hatte, haben sie ein ganz einfaches Gesetz gemacht, mit dem man sich schuldig machen konnte und mit dem man Rechenschaft ablegen musste vor einem zivilen Gericht. Das heißt, solange du niemanden umbringst, bist du nicht schuldig. Bringst du jemanden um, dann bist du schuldig. Und wenn wir das so lesen, dann fragen wir uns, wo ist da Gott bitte? Wo ist Gott? Es geht nur noch um Töten und dann vor Gericht gezogen werden. Du sollst nicht töten. Was bedeutet das für uns? Am Donnerstag hat mich eine Fliege genervt. Und ihr kennt Fliegen, wenn die so einen richtigen Lärm machen und du willst dich gerade mal auch ein bisschen hinlegen am Mittag, ruhen für 10 Minuten und dann ist da eine Fliege. Ich gebe euch zu, ich habe die Fliege getötet. Und ihr wisst genau, das ist zum Lachen. Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Und genauso ist auch nicht gemeint das Töten im Krieg. Gott gibt das Gesetz, du sollst nicht töten und sendet im gleichen Atemzug sein Volk nach Jericho und sagt, bringt alles um. Das heißt, das Gesetz ist relativiert im Krieg und deswegen, wenn Christen sagen, wir können nicht in den Krieg gehen, weil das Gesetz heißt, du sollst nicht töten, dann passt das nicht ganz. Mag sein, dass es andere Gründe gibt, nicht in den Krieg zu ziehen, aber nicht, indem wir uns beziehen auf das 5. Gebot, der 10 Gebote. Darauf bezieht es sich nicht. Ich meine, klar, fest steht, es heißt, Mord und Totschlag sind verboten. Wenn ich mir die BKA-Statistik oder die Kriminalstatistik des BKA anschaue, dann kann man sehen, dass im Jahr 2009 3.269 Straftaten gegen das Leben stattgefunden haben, 766 Morde und 1.574 Totschlagsfälle. So sieht das aus in unserem Land. Es wurde das Gesetz übertreten. Eine andere Übertretung des Gesetzes sind die 110.946 offiziellen Abtreibungen im Jahr 2009 und die Dunkelziffer ist fast genauso hoch. Du sollst nicht töten, bezieht sich auch auf das ungeborene Leben im Mutterleib. Und Jesu Gebot ist klar und wir wissen das und wir wissen, was das bedeutet und wir sagen uns, wir haben es erfüllt. Ich habe noch niemanden umgebracht. Du etwa? Du auch nicht. Und dann können wir sagen, ja, wir haben das Gesetz erfüllt. Wir sind richtig gute, gerechte Menschen. Und die Frage ist, kommt jetzt Jesus und lobt die Pharisäer? Kommt jetzt Jesus und lobt dich und streichelt dir über den Kopf, weil du so ein feiner Mensch bist? Genau das macht Jesus hier nicht. Er lobt uns nicht, sondern er kommt und sagt, Leute, ich sage euch, was das Gesetz wirklich bedeutet. Ihr meint, ihr werdet gerecht, wenn ihr keine Fliege etwas zuleide tut. Ich sage euch, ich will an euer Herz. Und dann können wir lesen, was Jesus dann sagt in Vers 22. Ich aber sage euch, liebe Gemeinde, dieses Ich aber sage euch, sollte uns schon erschüttern. Hier haben wir nicht irgendeinen Lehrer, hier haben wir nicht irgendeinen Menschen, der mal da war, hier haben wir nicht irgendeinen Ausleger der Schrift, hier haben wir nicht einen Philosophen, sondern hier haben wir Jesus Christus, den lebendigen Sohn Gottes, der mit einer Autorität hier und heute in die Gemeinde spricht und sagt, ich aber sage euch, und er wird uns die nächsten 4 Wochen, ich aber sage euch, mit einer Autorität in unser Leben sprechen. Und davor, denke ich, sollten wir erschüttern. Jesus, du, der lebendige Sohn Gottes, kommst hier runter auf die Erde und sprichst zu uns. Und was sagt er? Dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Einige in euren Bibeln finden jetzt hier etwas Unstimmiges. Bei euch nämlich steht etwas, was hier jetzt nicht steht. Und lasst mich das kurz erklären, was es damit auf sich hat. Für diejenigen, die Elbefelder und Luther und sonstige Übersetzungen haben, ist das der Text. Aber die, die mit der Schlachter sitzen, die lesen, wer aber seinen Bruder zürnt ohne Grund. Die Frage ist, warum? Warum steht in der einen Übersetzung ohne Grund und in der anderen fehlt das? Und das ist ein entscheidender Bedeutungsunterschied, ob ich zürne überhaupt oder ohne Grund zürne. Lass mich es kurz erklären, das hat zu tun mit den unterschiedlichen griechischen Grundtexten, denen die Übersetzung zugrunde liegen. Und diese Elbefelder und Luther und die Modernen, die beziehen sich mehr auf einen moderneren Text. Wissenschaftler sagen, dass dieser Zusatz ohne Grund erst in späteren Handschriften gefunden wird. Ältere Handschriften sagen diesen Text, und so hat man eigentlich gesagt, der bessere Text heißt, dass das der Text ist, weil ohne Grund ist schon eine Abschwächung. Ohne Grund, das ist, was wir hören wollen. Ja? Klar, ohne Grund, wer zürnt denn schon ohne Grund? Aber ich glaube nicht, dass Jesus hier seine Aussage abschwächt. Und deswegen lasst uns hier diesen Vers so nehmen, in seiner Schärfe, wie sie nicht anders zu deuten ist. Und deswegen sagt Jesus hier etwas, was ganz entscheidend ist. Er hat sich gerade auf den Mord bezogen und hat gesagt, das ist ein Grund zur Verurteilung. Hier sagt er jetzt, der Ärger gegenüber dem Bruder ist ein Grund zur Verurteilung. Und deswegen lasst es mich ganz deutlich sagen, im ersten Punkt, Ärger ist Mord. Ganz einfach, Ärger ist Mord. Es geht für Jesus nicht um die ausgeführte Tat, sondern es geht um das, was am Anfang von jeder ausgeführten Tat des Mordes steht, und das ist der Ärger im Herzen des Menschen. Da will Jesus hin und nicht zu dem, was die Pharisäer und Schriftgelehrten daraus machen und nicht zu dem, was wir daraus machen, wo wir denken, die schlimmen Menschen, die Mörder, die sitzen im Gefängnis. Aber wir sitzen nicht im Gefängnis. Jesus sagt, pass auf, du mit deinem Herzen. Das ist das Problem. Das, was kein Gericht der Welt beurteilen kann, nämlich das, was in deinem Herzen vorgeht, das kann Gott beurteilen. Und Gott geht es um dein Herz. Und für Gott ist der Ärger im Herzen gegenüber jemand anderem nichts anderes wie die ausgeführte Tat eines Mordes. Erschreckend, wirklich erschreckend, dass es hier keinen Unterschied gibt, wenn wir uns ärgern. Und das ist für mich hier der Begriff fürs Zürnen. Wir kennen das Zürnen nicht mehr. Aber es ist ein Ärger und ein Zorn und ein sich aufregen über den anderen. Der Ärger, den wir haben. Wenn wir das haben, dann sind wir Mörder. Und hier geht es auch nicht nur um den Bruder, sondern auch um Schwestern. Also wir untereinander. Ein Ausleger sagte sogar, das bezieht sich auf alle Menschen, weil damals in dem Verständnis, als Jesus zu den Menschen sprach, gab es noch keine Gemeinde von Brüdern und Schwestern, sondern es bezieht sich auf alle. Und das ist noch schlimmer und schwieriger zu verstehen. Aber was sagt Jesus dann weiter? Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker. Wer weiß denn schon, was Racker heißt? Matthäus war so nett und hat dieses Wort aus dem Aramäischen in seine griechische, in sein griechisches Evangelium reingenommen, weil er wusste, die Menschen wissen, was das bedeutet. Man kann es nicht wirklich übersetzen, aber es gibt auch bei uns Worte, von denen weiß jeder, was sie bedeuten, aber wenn man sagen sollte, was sie bedeuten, kann man es doch nicht sagen. Ja? Und genauso ist das hier mit diesem Wort Raka. Das ist ein Wort, das ist so, beschreibt so einen leeren Zustand. Karl-Heinz hat gepredigt vor 2 Wochen über das Salz, das kraftlos wird. Auch dort ist Sraka gemeint. Und wenn wir hier jetzt übergehen wollen zu einem Schimpfwort, dann könnten wir es vergleichen mit dem Wort Hohlkopf. Hohlkopf oder Dummkopf oder Idiot. Das sind so Worte, wo Jesus sagt, pass auf, wenn du so etwas sagst, und nicht nur sagst, sondern wenn du so denkst über jemand anderes, dass er ein Hohlkopf ist, dass er sie nicht mehr alle hat, dann bist du des Hohen Rats schuldig. Und dann gibt es noch eine weitere Steigerung, wer aber zu seinem Bruder sagt, du Narr, das ist ein richtiger Begriff für ein Zeichen von Verachtung gegenüber einem gottlosen Menschen. Und auch das sagt Jesus, das kann nicht so sein. Und ich glaube nicht, dass Jesus hier verschiedene Fälle behandelt. Ärger, der eine sagt, du Hohlkopf, der andere sagt, du Narr. Nein, Jesus möchte in diesen 3 Aussagen und in diesen 3 Gerichtsworten nicht unterschiedliche Fälle behandeln. Wenn du Narr sagst, ey, dann kommst du in die Hölle. Und wenn du sagst, du Hohlkopf, dann nur zum Hohen Rat. Nein, er meint es als eine Abstufung und als einen Abstieg zum Gericht. Und nicht als Fälle, die er unterscheidet, sondern für ihn ist das alles das Gleiche. Und es führt zur Verurteilung durch Gott. Und letztendlich führt es ebenso ins Verderben. Wir sind nicht freigesprochen, nur weil wir nichts Schlimmes über den anderen sagen, sondern der Ärger im Herzen ist das, was Jesus hier schon anspricht. Und wenn wir diese Verse uns mal wirklich vor Augen führen, dann müssen wir begreifen, wie ernst es Jesus ist mit diesem Thema. Der Sünde der Zunge, der Sünde vom Ärger und vom Hass in unseren Herzen. Und darf ich dich jetzt fragen, über wen ärgerst du dich gerade? Kann es sein, dass du dich über mich ärgerst? Weißt du, ich bin ein Mensch und ich stehe oft hier vorne und kann sein, dass ich manchmal Dinge sage, die dich verletzen. Kann sein, dass ich manchmal Dinge tue, die du nicht verstehst und wo du dich schlecht behandelt fühlst. Dann will ich dir sagen, vergib mir. Und trag den Ärger nicht in deinem Herzen. Und wenn da Ärger ist und wenn da Dinge sind, die du gesehen hast und da Dinge sind, die dich nerven an mir, dann habe ich nur ein Gebet und einen Wunsch. Komm zu mir und red mit mir darüber. Ich brauche Kritik. Ich bin ein Mensch mit einem verdorbenen, sündigen Herzen. Und wenn man nicht zu mir kommt, dann kann ich mich nicht ändern. Und letzten Sonntag kam eine Schwester zu mir und hat mir Dinge gesagt. Und wisst ihr was? Ich hab's begriffen. Und ich werde mich ändern. Aber wenn die Schwester nicht kommt und mir das erzählt, dann kann ich mich nicht ändern. Wie sieht das aus mit dir? Über wen ärgerst du dich? Geh hin zu ihm. Die Frage ist jetzt gleich, wenn wir Jesus jetzt hier so anhören, dann müssen wir uns fragen, Jesus, was sollen wir jetzt tun, wenn mich aber jemand ärgert? Was soll ich dann tun? Wir könnten vielleicht gleich dahin kommen und sagen, aber Jesus, gibt es keinen heiligen Zorn? Gibt es keinen heiligen Zorn? Lass uns nicht so fromm sein. Lass uns den heiligen Zorn einfach mal beiseite lassen, ob es ihn gibt oder nicht. Es gibt Zorn gegen Sünde, die wir haben sollten. Aber lass uns einfach bei dem hier bleiben. Ärger gegenüber dem anderen. Was sollen wir da tun? Ich denke, es gibt drei Schritte, um mit Ärger umzugehen. Richtig umzugehen. Und der erste ist, geh hin zum anderen und sprich mit ihm. Das ist die logischste und einfachste Erklärung, wie wir diesen Ärger, den wir haben, verarbeiten. Und wie wir uns nicht schuldig machen an dem Gebot Jesu. Und wie wir dem Gericht entgehen können, wenn wir hingehen. Und Jesus sagt es in Matthäus 18, Vers 15, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn zur Rede unter vier Augen. Und nicht nur, wenn dein Bruder sündigt, nicht nur dann, sondern wenn dein Bruder dich nervt, wenn dein Bruder sich falsch verhält, dann geh hin und sprich mit ihm. Darf ich uns als Gemeinde ermutigen, diesen Weg zu gehen, hinzugehen, wenn uns was ärgert? Als zweites, bring die Sache Jesus und vergib. Ganz einfach eigentlich. Jesus sagt, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt. Ganz klar, wir haben kein Recht, diesen Ärger in uns zu tragen und uns daran zu erfreuen, dass wir so bitter und so ärgerlich werden. Sondern wenn wir stehen und beten und da ist ein Bruder, da habe ich etwas gegen ihn oder eine Schwester, dann vergib. Ganz einfach. Und als drittes, ertrage es in Liebe. Ich denke nicht, dass wir jede negative Neigung oder Regung, die in uns hochkommt, zu dem anderen gehen müssen und sagen muss, du, da, sondern es gibt auch Charaktereigenschaften von Menschen, die uns nicht so leicht bekommen, dann können wir diese auch einfach nur in Liebe ertragen und nicht uns daran aufhalten und uns dadurch auch schuldig machen, weil wir das Gebot Jesu hier verachten. Jesus ist klar, denke ich, in diesem Gebot, das er uns gibt. Und wir sind, denke ich, Meister darin, dieses Gebot zu verpassen. Statt dass wir miteinander reden, reden wir übereinander. Statt dass wir helfen, machen wir uns fertig. Statt dass wir Frieden stiften, stiften wir Streit und Unfrieden. Statt dass wir uns zum Leben helfen, begehen wir Rufmord untereinander. Rufmord ist, denke ich, ein Punkt, der hier sehr gut reinpasst. Rufmord macht Menschen kaputt. Ich kenne einen Mann, der ist getötet worden durch Rufmord. Und ich sage euch, er wäre lieber leiblich getötet worden durch eine Kugel als das zu ertragen, was er jetzt erträgt seit 8 Jahren. Rufmord macht Menschen kaputt. Und es gibt Menschen, die würden lieber tot sein, als in diesem Zustand des Rufmordes zu leben. Paulus sagt es in Epheser 4, Vers 31 und 32 in einer Klarheit. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderische Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch vergeben hat durch Christus. Das ist es, worum es geht, im Leben miteinander und im Leben mit dem, was in unserem Herzen ist. Ich sage dir noch einmal, in der Autorität Jesu, du hast kein Recht, über deinen Bruder zornig zu sein. Du hast kein Recht, deinen Ärger in dich hineinzufressen. Du hast kein Recht zu sagen, aber der andere ändert sich nicht. Du hast kein Recht, mit anderen zu reden über deinen Ärger. Du hast die Pflicht, es zu ertragen. Du hast die Pflicht, hinzugehen. Du hast die Pflicht, zu vergeben und zu lieben und zu beten und zu segnen. Und das ist das, was Jesus will. Und als ich mir diese Predigt so vor Augen führte und dachte, Danny, wie weit hast du verfehlt, was Jesus hier will? Und vielleicht geht es dir auch jetzt so, du merkst, oh, da war aber Bitterkeit. Und da war Zorn und da war Lästerung in meinem Herzen. Und vielleicht zerbrichst du jetzt auch daran an dieser Verdorbenheit und fragst, wohin soll ich damit? Was soll ich damit machen? Und du kannst dich vielleicht sogar nicht annehmen, weil du begreifst, wie weit du weg bist von diesen Forderungen, die Jesus hier gebietet. Weißt du, Jesus macht eines deutlich. Wir sind als Mörder des Gerichts schuldig. Vor Gott und vor dem zivilen Gericht in unserem Land. Aber wir sind ebenso schuldig, wenn wir Ärger und Zorn empfinden und schlecht reden über den anderen. Dann sind wir vor Gott schuldig. Und unsere ganze nach außen hingerichtete Frömmigkeit, all unser frommer Schein ist so schnell in Frage gestellt, wenn wir das auf einmal begreifen. Und die Frage ist, was haben wir dann noch für eine Hoffnung? Was machen wir? Und die einzige Hoffnung ist das Kreuz von Jesus, an dem er etwas getan hat. Dort nämlich starb er für deine und meine Schuld. Dort starb der Gerechte für die Ungerechten. Dort wurde er hingerichtet und erlitt die Todesstrafe, die dir droht, weil du ein Rufmörder bist und ein Brudermörder. Und Jesus tut das. Für dich und für mich, deinen ganzen Ärger und deine ganze Bitterkeit gegenüber dem anderen. Und wir sind schuldig für das, was wir getan haben, was wir tun und was wir tun werden. Und ein für allemal hat Jesus das Gericht, was dir drohte, durch all die schlechten Gedanken und Worte, die du schon gesprochen hast, das hat er getragen. Und wir dürfen weitermachen von hier aus. Und das ist die Botschaft, die auch befreiend ist, inmitten von dieser Moral, die hier scheinbar gepredigt wird. Du sollst nicht schlecht reden. Zu wissen, Jesus hat all mein schlechtes Reden am Kreuz getragen. Befreit das nicht? Hilft das nicht, heute nach Hause zu gehen und zu wissen, ja, ich will weitermachen? Manche sagen jetzt, okay, wenn einer schon alles bezahlt hat, dann kann ich erleben, wie ich will. Aber genau das ist der Trugschluss. Wenn wir begriffen haben, dass mein Ärger Jesus das Leben gekostet hat, wie können wir uns dann weiter ärgern? Wie können wir dann weiter in unserer Bitterkeit und unserem Groll gegenüber unserem Bruder leben, wenn wir wissen, es hat Jesus den Tod gekostet? Lasst uns weitermachen. Wie geht es weiter? Jesus bezieht sich dann auf 2 Bilder und er macht einen gewissen Perspektivwechsel. Hat er gerade den Menschen angesprochen, der Ärger empfindet, wendet er sich nun an den Menschen, der möglicherweise der Verursacher oder der Grund für diesen Ärger ist. Und er spricht ihn an und gebraucht dabei 2 Bilder, ein Bild aus dem Tempel und ein Bild aus dem Gericht. Und ich lese nochmal diese Beschreibung, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder, dann komm und bringe deine Gabe da. Was hier deutlich wird, ist einfach, Versöhnung ist notwendig. Sie ist unbedingt notwendig. Und wir lesen hier vielleicht etwas von einem Tempel und von einem Altar und von Opfer. Da müssen wir sagen, das ist für uns ja nicht mehr relevant. Hat der Text also überhaupt noch eine Relevanz für uns? Ich denke, wir müssen sagen, die Situation, in die Jesus spricht, ist eine Situation der jüdischen Frömmigkeit. Und die Menschen gingen zum Altar und in den Tempel und brachten dort ihre Opfer. Und was Jesus jetzt macht ist, pass auf, dein ganzer frommer Gottesdienst ist wertlos. Wenn du hingehst, hast das Opfertier dabei oder die Gabe, die du hast, und du willst sie dem hohen Priester bringen, damit er sie für dich opfert. Und da kommt dir in den Sinn, oder wie in meiner Übersetzung heißt, und dort erinnerst du dich daran, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann hör auf damit, das Opfer zu bringen und geh zuerst hin und versöhne dich. Und dann mach weiter. Ich meine, dieser Vers ist so klar in seiner Aussage und ich habe da auch keine Schwierigkeit. Wir verstehen ihn alle. Wir wissen, wir sind nicht mehr im Opfersystem, aber wir wissen, auch wir leben ein Leben im Gottesdienst vor Gott. Wir beten, wir lesen die Bibel, wir gehen in den Gottesdienst, wir dienen. Unser ganzes Leben ist eigentlich ein Gottesdienst. Und Jesus sagt, pass auf, bevor du irgendwie weitermachen willst, mir nachzufolgen, bleib mal stehen und geh mal hin zu dem, der etwas gegen dich hat. Ich meine, klar ist, wir wissen nicht von allen Menschen, die etwas gegen uns haben. Das weiß ich nicht, wer etwas gegen mich hat. Aber manchmal wird es einem bewusst. Manchmal, weil man es von anderen hört, ist dann ungünstig. Besser ist, man hört es direkt von dem. Aber wenn es uns bewusst wird, dann sagt Jesus, geh hin. Geh hin. Vielleicht hast du gar keine Schuld, die dich betrifft. Und nur der andere sieht etwas und hat ein Problem mit dir. Dann ist es trotzdem deine Pflicht, hinzugehen. Und Bonhoeffer sagt es so beeindruckend, so bleibt dem, der wahren Gottesdienst in der Nachfolge Jesu tun will, nur ein Weg, der Weg zur Versöhnung mit dem Bruder. Das ist der Punkt, den Jesus hier macht. Geh hin und versöhne dich. Was ist das für ein schöner Begriff von der Versöhnung? Was bedeutet Versöhnung überhaupt? Ken Sandel, ein Autor, der hat ein ganzes Buch geschrieben, der Friedensstifter, sei ein Friedensstifter. Und er hat in seinem Buch, sei ein Friedensstifter, am Ende einige Hinweise, die uns helfen, Friedensstifter zu werden. Ich habe Kopien erstellt, hinten kann sich jeder mitnehmen. Darin hilft er uns, Schritte als Friedensstifter zu gehen. Und er sagt zu dem Thema von der Versöhnung, Versöhnung, es umfasst eine Einstellungsänderung, die zur Veränderung der Beziehung führt. Genauer gesagt bedeutet Versöhnung, Feindschaft und Trennung durch Frieden und Freundschaft zu ersetzen. Versöhnt zu sein bedeutet nicht, dass der einstige Kontrahent nun zum besten Freund werden muss. Sie bedeutet vielmehr, dass ihre Beziehung zu ihm mindestens genauso gut sein wird, wie sie vor dem Vergehen war. Versöhnung erfordert, dass sie einer bußfertigen Person eine Gelegenheit geben, Buße zu zeigen und ihr Vertrauen zurückzuerlangen. Das kann ein langer, schwieriger Prozess sein, insbesondere wenn der andere sich ständig verletzend und verantwortungslos verhalten hat. Weißt du von Menschen, die etwas gegen dich haben? Weißt du von Menschen, wo dir jetzt in den Sinn kommt, da ist keine Versöhnung? Da gibt es Unfrieden. Dann ist Jesu Rat, geh hin. Und wenn du hingegangen bist, dann hast du deinen Teil getan. Paulus sagt in Römer 12 ganz deutlich, ist's möglich, so viel an euch liegt. Habt mit allen Menschen Frieden. Was heißt das hierfür? Ist's möglich, so geht hin und sucht die Versöhnung. Wenn die Versöhnung aber nicht angenommen wird, dann habt ihr euren Teil getan. Aber zu wissen, ich habe meinen Teil getan, das ist der Punkt, den Jesus hier macht. Und dann erst können wir weitermachen. Liebe Gemeinde, ich möchte nicht, dass wir eine Gemeinde sind mit ungelösten Konflikten, mit unversöhnten Herzen. Ich glaube, Gott kann in einer Gemeinde nicht großartig wirken, wenn ungelöste Konflikte da sind und wenn wir unversöhnt miteinander leben. Ich glaube aber, dass Gott Gewaltiges tun kann, wenn hier Versöhnung stattfindet, in deinem und meinem Herzen. Das ist das, was wir brauchen. Und ich wünsche mir das so sehr für uns. Für uns als Gemeinde. Was ist dann der nächste Punkt, der nächste Vers, den Jesus dann erwähnt? Es ist ein anderes Bild, nicht das Bild vom Opfern im Tempel, sondern das Bild von einem zivilen Gericht. Und dort sagt Jesus, komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. Was ist hier der Punkt? Auch Versöhnung, auch eine Regelung des Konfliktes. Und grob gesagt ist hier der Punkt, Versöhnung ist dringend. Was sagt Jesus? Komm deinem Gegner schnell entgegen. Lass nicht zu, dass ihr am Ende vor dem Gericht landet und diese Sache dort austragen müsst. Lass nicht zu, dass dieser Konflikt so groß wird, dass am Ende keiner mehr einen Sieg davon trägt. Oder wenigstens eine Partei am Ende ins Gefängnis geworfen wird. Hier ist der Punkt. Damals gab es das jüdische Gericht und war jemand schuldig und konnte die Schuld nicht bezahlen, dann wurde er dem Diener übergeben und der Diener gab es dich dann dem Gericht und dann wurdest du verurteilt und ins Gefängnis geworfen. Und Jesus sagt, Leute, sucht die Lösung des Konfliktes, bevor es zu spät ist. Und ich glaube, das Bild hier ist das Bild von einem Gericht. Und wenn wir mal im Gefängnis sind, was ist dann? Wie kann der, der im Gefängnis sitzt, überhaupt noch die Schuld begleichen und zur Lösung des Konflikts beitragen? Das ist nicht mehr möglich. Ob es hier das Gefängnis ist der ewigen Strafe oder einfach nur ein Bild für eine Konfliktsituation, die nicht mehr zu lösen ist. Jesus will, dass wir dem Gericht entgehen und die Dinge vorher regeln, bevor es zu spät ist. Und ich glaube, das ist der Punkt. Warte nicht bis morgen. Warte nicht, ach, wenn ich mal besser drauf bin, dann möchte ich mal reden mit dem oder dem. Sondern komm deinem Gegner schnell entgegen. Das ist der Punkt. Irgendwann ist es zu spät. Lass es mich nochmal zusammenfassen in den drei Punkten, die Jesus hier macht. Jesus erschüttert uns. Jesus möchte uns zeigen, dass unsere Gerechtigkeit eine andere sein soll. Nicht nur die, dass wir einfach keinen umbringen, sondern Jesus will an dein und mein Herz und will dich dort berühren. Will dir zeigen, dass jeder Ärger eines Tages vor Gott gerichtet wird. Jesus will dir zeigen, dass Versöhnung notwendig ist, dass Versöhnung dringend ist. Und Jesus will dir zeigen, dass du schon längst die Versöhnung empfangen hast und von hier aus kannst du weitergehen und dein Werk tun. Wir werden gleich ein Lied singen, dieses bekannte Lied von der Versöhnung. Und die Frage ist, die ich dir jetzt auch nochmal stelle, musst du dich versöhnen? Braucht es Versöhnung in deinem und meinem Herzen? Lasst uns leben in der Versöhnung und lasst uns dieses Lied jetzt singen. Welche Nummer ist es, Bernd? 249. So ist Versöhnung. Ja. 249. So ist Versöhnung.
So ist Versöhnung. römischer Tau auf dürrem Land. Heimat Enge für Vermisste, alte Heine Hand in Hand. Wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie in Seenot Land in Sicht. Wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben.
Beten. Jesus, wir bekennen, dass wir alle Mörder sind nach deinen Richtlinien, nach deinem Maßstab, den du an uns anlegst. Herr, und ich bete, vergib all unsere Gerechtigkeit und all unsere Selbstgerechtigkeit, mit der wir meinten, wir können vor dir bestehen, und lass uns begreifen, Herr, dass du vergeben willst und dass du Versöhnung willst. Du sagst es hier deutlich, geh hin. Geh schnell entgegen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir eine Gemeinde werden, die das lebt, schnell Konflikte zu lösen, damit es nicht zu spät ist. Herr, du weißt, welche Konflikte jetzt gerade hier im Raum herrschen, in unseren Herzen. Und ich bitte dich, hilf, dass wir sie bereinigen können. Und nimm all den Ärger weg gegenüber dem anderen, der vielleicht da ist. Amen. Amen.